Ich bete kurz. Lass die Reden meines Mundes und das Sinn meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Das sind zwei Verse aus Psalm 19. Lass die Rede meines Mundes und das Sinn meines Herzens wohlgefällig vor dir, nicht vor der Zuhörer, sondern vor dem Herrn, wohlgefällig sein. Warum? Es ist unmöglich, dass ein Redner dem ganzen Auditorium mit seiner Rede recht machen kann. Unmöglich. Es ist auch unmöglich, dass alle Zuhörer gut von einem Redner sprechen können. Das ist auch biblisch. Wehe euch, wenn alle Menschen von euch gut reden. Und deswegen, das Wichtigste für den Redner ist, dass er mit seinem Reden dem Herrn wohlgefällig sein kann. Ihm, was die Zuhörer dazu sagen würden, das ist ihr Problem. Auch nicht dem Redner. Weil was ist ein Redner? Ein Redner ist nichts anderes als eine Zwischenstation zwischen dem, der das Wort schenkt, und dem, der das Wort bekommt. Das ist ein Redner, oder? Ja. Unser Seminar, unser Vortrag heute ist eine Trinität. Ein, der das Wort schenkt, ein, der das Wort empfängt, annimmt, und ein, der das Privileg und das Vorrecht hat, das Wort zuerst zu vernehmen, durch seine graue Substanz irgendwo zu modellieren und dann weiterzugeben. Das ist. So ist es. Und deswegen für den Redner ist wichtig, liebe Geschwister, dass er mit seinem Reden dem Herrn wohlgefällig sein kann. Das Wichtigste. Letztendlich für mich ist wichtig, dass der Herr mit mir zufrieden sein kann, nicht ihr. Ob ihr mit ihr zufrieden sein könnt, das selbstverständlich für mich ist nicht gleichgültig. Würde ich mich freuen, wenn einige sagen, ja, Bruder, du hast gut gesprochen, aber das war nicht richtig. Das würde mich freuen. Das komme ich sofort im Gespräch mit ihm. Was? Es ist wichtig. Ich habe vergessen, vorher zu sagen, wenn ihr Fragen habt zu dem, was ich spreche, Fragen, damit einverstanden mit dem nicht, mit anderem ja, oder etwas hinzufügen oder etwas wegnehmen, bitte sofort Hand hoch. Bruder Detschko, was denkst du? Was sagst du? Bitte etwas näher dazu Stellung nehmen. Habt ihr diese Freiheit? Tut das, wenn etwas nicht klar ist. Ich werde jetzt über das Thema, wie offenbart sich Gott den Menschen, einige Sachen sagen. Vergesst nicht, was ihr hier hört und behaltet. Bitte behaltet das nie für euch selbst. Das ist für die Welt bestimmt, weil in der Welt werden wir immer gefragt, gibt es einen Gott? Wie offenbart sich dieser Gott den Menschen? Und wir müssen das wissen. unser Fundament als Christen baut auf 10 wichtige Fundamenten. Unser Christsein baut auf 10 wichtige Fundamenten. Und ich werde diese Fundamente jetzt erwähnen, mit dem Ziel, jeder von euch sich die Frage stellen, wie stehe ich zu diesem Fundament? Und wenn ein von diesen Fundamenten mit dir oder mit mir nicht in Ordnung ist, dann kommt sofort die Frage, ob mein Christsein in Ordnung ist. Lassen wir die große Theologie beiseite. Lassen uns die praktischen Dinge beschäftigen. Das erste Fundament, auf welchem mein Christsein beruht, ist Jesus Christus. Deswegen nennen wir uns Christen. Wie stehe ich zu dieser Person? Liebe Geschwister, unser Glaube hat nicht mit Lehre, mit Doktrinen, mit Vorschriften, mit Gesetzen zu tun. Unser Glaube hat mit einer Person zu tun. Ich lege mich mit den Werten des Glaubens, des biblischen Glaubens fest und mache ich keine Kompromisse ein. Das ist Glaube. Glaube ist kein philosophischer Begriff. Selbstverständlich, der liebe Autor der Hebräerbrief im Kapitel 1, Kapitel 11, Vers 1, definiert, was Glaube ist. Für mich klingt ein bisschen zu philosophisch. Selbstverständlich stimmt alles. Aber was Glaube ist? Vertrauensvolle Beziehung zu Jesus Christus und Leben nach seinem Willen. Das ist Glaube. Vertrauensvolle Beziehung zu Jesus Christus und Leben nach seinem Willen. In diesen paar Worten ist alles drin. Vertrauen, Treue, Beziehung, Person, Jesus Christus, Leben nach dem Glauben. Also das erste Fundament, auf welchem unser Christsein beruht, ist die Person Jesu Christi. Ich weiß nicht, ob in den CD auf dem Büchertisch von meinem ersten Dienst hier über die Einzigkeit der Person Jesu Christi ein Vortrag ist. Wenn ja, nehmt diese CD und hört über 50 verschiedene Einzigartigkeiten der Person Jesu Christi. Wer er ist, warum er einzigartig ist, was er von mir verlangt, was ich von ihm erwarte. Weil der Glaube ist eine Wechselbeziehung zwischen ihm und mir. Das ist Glaube. Wir können das Phänomen Glauben mit dem Phänomen Ehe vergleichen. Wie in einer Ehe. Die Ehe beruht auf einer Beziehung zwischen zwei Personen. Das ist Ehe. Im Glaube ist absolut dasselbe. Zwischen Jesus Christus und mir. Wie oft täglich. In meiner Beziehung mit dem Herr Jesus Christus ist unmöglich, Urlaub zu nehmen und ihm zu sagen, Herr Jesus Christus, jetzt fahre ich nach Schwarzem Meer in Bulgarien, nehme ich 2 Wochen Urlaub, bitte bleibe hier in Savelstein. Und in 2 Wochen komme ich zurück und dann geht es weiter zwischen uns, alles in Ordnung. Es geht nicht. Es ist genauso, wenn ich meiner Frau sagen würde, vielleicht in den jüngeren Jahren, jetzt ist für mich vieles alles vorbei, ihr zu sagen, liebe Frau, du bist mir nett und lieb, du weißt, dass ich dich liebe, aber jetzt habe ich ein junges Mädchen gefunden und wir fahren nach Kanaria für 2 Wochen und dann komme ich zurück und dann unter uns geht alles in Ordnung. Ah? Wisst ihr, dass viele Christen mit dem Jesus Christus so etwas machen? Und er sagt, entweder mit mir oder gegen mich. Etwas dazwischen gibt es nicht. Also das ist das erste Fundament meines Christseins. Jesus Christus, wie stehe ich zu ihm? In diesem blauen Schrift, ihr könnt in der Richtung viel lesen. Und deswegen, ich empfehle diese Schrift sehr gern. Jesus Christus als Fundament unseres, das Leben und Dienst des Christen. Vielen Christen gefällt das nicht. Weil ich stehe 100% auf der Position der Bibel. Keine Kompromisse. In der Bibel, wie in einem roten Faden, gibt es ein Prinzip. Entweder oder. Entweder mit mir oder gegen mich. Wer mit mir nicht sammelt, der zerstreut. So ist es. Das erste Fundament, auf welchem mein Christsein aufbaut. Das zweite Fundament ist der Glaube. Das habe ich letztes Jahr darüber gesprochen, die CDs sind dort. Wie gewinnen wir unseren Glauben? Wir kommen in dieser Welt nicht mit unserem Glauben einfach fertig. Wir müssen den Glauben irgendwie gewinnen. Wann? Wie? Und nachher müssen wir uns die Frage stellen, wie wachsen wir im Glauben? Ich habe in meinem Vortrag, vielleicht in den CD ist alles drin, 17 verschiedene Phänomene, durch welche wir im Glauben wachsen. Und ich gebe diese Prinzipien über das Wachstum des Glaubens mit dem Ziel, mich immer die Frage stellen, wie stehe ich zu diesem Prinzip? Zum Beispiel Wachstum durch Stoffwechsel, geistiges Stoffwechsel, nämlich nehmen und geben. Was wir im Moment jetzt genau tun, ich bin derjenige, der jetzt gibt. Ihr seid diejenige, welche jetzt annimmt, oder? Das ist ein Wechselprozess, Wechselbeziehung. Auf diese Weise wir wachsen im Glauben. Ich durch Abgeben, ihr durch Annehmen. Aber nachher, ihr müsst in die Welt gehen, das zu tun, was ich jetzt gerade tue. Abgeben. Und in diesen Prinzipien mache ich immer Vergleich. Biologisch, nämlich medizinisch und geistig. Zum Beispiel ein anderes Prinzip, ich werde nur 2, 3 nennen. Wachstum durch Unterordnung oder Subordination. Ich weiß, hier im Westen dieses Wort Unterordnung ist nicht ganz bekannt. Aber Unterordnung ist ein wichtiges biblisches Prinzip. Denkt nur an die Trinität Gottes. Wir sprechen Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und der Herr Jesus Christus in seinem hohen priesterlichen Gebet, er wendet sich So Gott Vater und sagt, ich verherrliche dich, Vater, im Himmel. Und sagt zu dem Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen. Dann frage ich mich, wer, wenn verherrlicht? Ich verherrliche denjenigen, der über mich steht. Es ist genauso auch in einer Familie. Frau, Mann, Kind. Ist es bei euch so, oder? Bei uns nie. Ich komme aus einem diktatorischen Land. Mann, Frau, Kind. So funktioniert eine Familie. Können Sie sich vorstellen, wenn das Kind am obersten Position wäre, Kind, Frau, Mann, in vielen Familien, ich kenne es auch, dann ist alles durcheinander mit diesen sogenannten idiotischen Kinderrechten. Bei euch lese ich immer wieder in Idea Spectrum, ich bekomme die Schrift Idea Spectrum jede Woche, was es nicht dort alles gibt. Bei uns, Gott sei Dank, vieles, was vom Westen kommt, wird nicht angenommen. Also bei uns im Osten kommt vom Westen viel Gutes, aber auch viel Schlechtes. Bei uns kamen von euch Phänomene, welche wir in der kommunistischen Zeit nicht kannten. Die waren tabu. Pornografie, streng verboten. Und vieles anderes. Und jetzt mit diesen sogenannten Homo-Paraden. Schrecklich. Unsere Homo-Menschen wollten vor einigen Jahren eine Parade in Bulgarien machen. Und dann hat sich das ganze Volk erhoben. Und da waren vielleicht 20, 30 oder 50 Homo. Und da kamen 500 anderen mit Tomaten, Steinen, Handgranaten, alles Mögliche. Im Nu, alles im Verschwinden. Hier sehe ich etwas anderes, in Berlin und hier und dort. Also, Wachstum im Glauben, das zweite Prinzip Unterordnung. Wachstum zum Beispiel durch Licht. Ohne Licht und Sonne kein Wachstum in der biologischen Welt. Und wir wachsen auch durch Licht. Ihr seid, ich bin das Licht der Welt, sagt der Herr Jesus Christus. Und nachher er sagt zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Also das sind Prinzipien für das biologische und geistliche Wachstum. Oder ein ganz wichtiges Prinzip der Trinität. Biologisch, medizinisch, der Organismus wächst durch das Gehirn, durch sogenannte genetische Information und durch die Kraft, Energie. Also Gehirn, genetische Information, Kraft oder Energie. Das ist biologisch. Geistig. Wir wachsen auch durch eine Trinität. Das Gehirn im geistlichen Aspekt ist der Herr Jesus Christus. Die Information, durch welchen wir wachsen, ist sein Wort. Und die Energie, durch welche wir wachsen, ist der Heilige Geist. So ist es. Merkt ihr, immer Parallelen mit dem Ziel und der Absicht, mich die Frage zu stellen, wie stehe ich zu diesem Prinzip, damit ich für mich persönlich Klarheit habe, ob ich überhaupt im Glauben wachse. Und dann gibt es ein weiteres Prinzip. Der Herr Jesus Christus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Kann ich Früchten vorweisen? Also solche Prinzipien ungefähr 17. Weil die Information zum Beispiel ist äußerst wichtig. Können Sie sich vorstellen, wenn wir eine falsche Information haben? In genetischen Aspekten, wenn in den menschlichen Genom besteht aus 32.000 Genen, wenn ein einziger Gen irgendwie nicht an seinem Ort ist oder beschädigt ist, dann kommt zu den sogenannten Erbkrankheiten. Schreckliche Sache. Ich bin Pathologe von Beruf, medizinischen Beruf. Es gibt schreckliche Erbkrankheiten. Dank einer falschen genetischen Information. Und im geistlichen Aspekten? Versteht ihr Anekdoten? Darf ich eine kleine Anekdote erzählen, damit ihr das gut verstehen könntet? Gibt unter euch katholisch? Gott sei Dank, dann werde ich das erzählen. Der Papst ist gestorben. Und er habe gedacht, automatisch ich als Vertreter Gottes und des heiligen Petrus, darf ich, sogar muss ich automatisch in der Paradies gehen. Und nach seinem Tod, er ist vor der Tür des Paradieses gelandet, aber erstaunlicherweise merkt er, dass die Türen des Paradieses zugeschlossen sind. Und habe der liebe Papst gesagt, das ist aber interessant. Wussten die Leute hier im Himmel nicht, dass der Papst kommt? Ich habe erwartet, dass mindestens mir mit Rosenteppichen und Militärmusik hier empfangen werde. Und was sehe ich? Die Türen sind zu. Aber für mich ist kein Problem. Ich habe die Schlüssel des heiligen Petrus mit. Und er hat ein Bündel von Schlüssel hier. Ich habe den Bündel aus der Tasche aus. Und habe versucht, mit dem ersten Schlüssel konnte er die Türe nicht aufmachen. Ich habe gesagt, ja, da sind eine Menge weitere Schlüssel. Mit dem zweiten nicht. Mit dem dritten gar nicht. Und langsam ist er zu den letzten Schlüsseln gelandet. Und inzwischen ist sein Adrenalin hochgestiegen, rot geworden, gezittert vor lauter Ärger. Und mit dem letzten Schlüssel konnte er die Türe auch nicht aufmachen. Zufälligerweise springt ein Engelchen vorbei, singt fröhlich. Und der liebe Papst hat das Engel bei dem Ohr gepackt. Komm! Wer hat die Tür hier geschlossen? Wusstet ihr nicht, dass der Papst kommt? Das Engel hat sich riesige Angst gekriegt und durch Zittern hat ihm die folgende Antwort gegeben. Herr Papst, vor 400 Jahren kam Martin Luther und hat den Schloss gewechselt. Der Papst ist mit einer falschen Information in den Himmel gegangen. Erst dachte er, konnte mit seiner Position, mit seiner Stellung, mit seinem Papsttum automatisch in Paradies einen Platz bekommen. Aber dort gibt es andere Bedingungen. Und die wichtigste Bedingung, jetzt kommt zum dritten Fundament meines Christseins, das dritte Fundament meines Christseins ist die Wiedergeburt. Das erste war Jesus Christus, das zweite Glaube, das dritte Wiedergeburt. Wir können im Himmel ohne Taufe, wir können im Himmel ohne biblische Kenntnisse, wir können im Himmel ohne tägliche Gebete, wir können im Himmel ohne vieles kommen, aber ohne ein Wichtiges können wir nie den Himmel betreten. Das ist die Wiedergeburt. Und deswegen hat der Herr Jesus Christus an Nikodemus gesagt, Nikodemus, deine Religion nützt nicht viel. Du musst von Neuem geboren werden. Das vierte Fundament, auf welchem mein Christsein beruht, ist das. Und deswegen, wir beschäftigen uns heute Morgen und übermorgen mit diesem Fundament, was das bedeutet. Das fünfte Fundament, was nützt mein Glaube? Was nützt Jesus Christus? Was nützt das Wort Gottes, wenn ich nach dem Glauben und nach dem Wort Gottes nicht lebe? Leben nach dem Wort Gottes. Es gibt viele Christen, welche sich Christen nennen, aber wollen von dem christlichen Leben nicht viel zu haben. Vergesse ich nie. Ich spreche für die VCG, habe ich gesagt. Und ich war vor einigen Jahren in St. Moritz, einen Vortrag für die IVCG gehalten. Und es ist immer so, nach dem Vortrag kommen Leute von der IVCG zum Essen und neben mir saß eine junge Dame und sie hat gesagt, Herr Professor, darf ich Sie fragen, was sagt die Bibel für die Ehe, welche frei leben, für Menschen, welche frei leben. Ihr wisst das, ihr sagt das in Deutsch, wilde Ehe, oder?
Ehe ohne Trauschein.
Was?
Ehe ohne Trauschein.
Ja, das ist zu genau. Wilde Ehe, ohne Trauschein, wie du sagst. Habe ich gesagt, liebe Frau Sonso, ich bin sehr vorsichtig mit den Anrede Schwester und Bruder, weil ich bittere Erfahrungen in der Richtung habe. Liebe Frau Sonso, es ist nicht wichtig, was Professor Swillenhoff zu dem Thema sagt. Es ist viel wichtiger, was die Bibel dazu sagt. Ja, und was sagt die Bibel? Fragte mich weiter. Ich habe gesagt, die Bibel sagt, dass das eine Sünde ist. Und sie ist fast zusammengebrochen. Ja, wieso? Ich habe gehört, das ist das Wort Gottes. Ja, aber wissen Sie, das ist vor 2000 Jahren oder 5000 Jahren oder 6000 Jahren. Jetzt leben wir in anderen Zeiten. Jetzt diese Vorschriften und Gesetze gelten für uns nicht. Habe ich nie in der Bibel einmal gelesen, dass der Jesus Christus sagt an seinen Jüngern, was ich ihnen sage, das gilt für jetzt, für heute. In 2000 Jahren, das gilt nicht mehr. Habt ihr so etwas gelesen? Ihr werdet morgen hören über die Einzigartigkeit der Bibel, damals und heute und in der Ewigkeit. Diese liebe Frau war nicht ganz zufrieden mit meiner Antwort. Sie hat einen anderen Platz genommen nachher. Leider hier im Westen die liberale Theologie nimmt zu. Die Bibel spricht auch nicht mit den Homo-Ehen. Kein Wort. Im Gegenteil, das wird mit einem einzigen Wort definiert. Gräuel vor dem Herrn. Alles. Und euer Außenminister, der vor einem Jahr für seine Freundin geheiratet hat und die Bundeskanzlerin war an der Hochzeit. Oder etwas anderes mit dieser Liberalisierung der Bibel. Vor einigen Jahren war ein von den bekanntesten Evolutionisten und Atheisten der heutigen Zeit aus England, der Mann heißt Richard Dawkins, und kam zu einer Publikum-Podiumsdiskussion mit dem damaligen Vorsitzenden der EKD, Evangelischen Kirche Deutschland, Bischof Hubert. CDF, direkte Sendung. Und unter den vielen Fragen stellt Richard Dawkins und Hubert, Bischof Hubert, die Frage: Ja, ihr Christen glaubt an der Hölle. Das kann nicht sein. Und der Bischof Huber hat ihm buchstäblich die folgende Antwort gegeben. Nein, wir in den EKD in Berlin haben uns entschlossen, die Bibel zu entmythologisieren und es gibt keine Hölle mehr. Das war seine Antwort. Und was sagt die Bibel? Ich will nicht weiter erzählen über die nächste Präsidentin der EKD, Bischofin Kessmann. Eine Schande ohnegleichen. Ich verfolge all diese Sachen hier im Westen. Hat das alles mit der Bibel etwas zu tun? Im Osten solche Sachen können nie passieren. Wir sind zu konservativ in der Richtung. Bei uns ist der Begriff Frauenordination auch nicht bekannt. Okay, das ist etwas anderes. Der nächste Fundament, also Leben nach dem Glauben. Und nach dem zwischen mein Christsein einerseits und mein Leben irgendwie Differenzen sind, dann muss ich ihn fragen, ob ich überhaupt gläubig bin. Das nächste Fundament für mein Christsein ist die Gemeinschaft. Was tun wir jetzt? Wir pflegen eine Gemeinschaft. Wir sind Glieder des Leibes Christi, so wächst der Leib Christi. Durch deinen Gaben, durch meinen Gaben, durch deinen Gaben wächst als Gemeinschaft. Das nächste Fundament meines Christseins ist das Gebet. Und das nächste Fundament ist die Verkündigung, nämlich Mission, nämlich Sehen. Mein lieber Freund Werner Gitsch spricht oft zu diesem Thema, das Sehen als das wichtigste Kennzeichen für mein Christsein. In vielen unterscheiden sich die Christen. Aber wenn ein Christ nicht sieht, dann darf er nicht von Christsein reden.
Ich habe gut gemeint, sehen oder sehen?
Sehen. Saat sehen. Nicht sehen mit Augen. Saat sehen. Verkündigung, Mission. Geht in alle Welt. Ein Kennzeichen für mein Christsein. Das nächste Fundament meines Christseins sind die Früchte. An ihrer Früchte werden Sie sie erkennen. Viele Christen sagen, ich höre oft das, ja, ich sehe keine Früchten. Werner Gitt hat mir eine ganz interessante Geschichte in der Richtung erzählt von einem Mann in Sydney. Ich weiß nicht, ob die Geschichte einmal von ihm gehört habt. Ein Geschäftsmann war in Sydney auf Berufsreise und kurz bevor er nach London fliegen sollte, ist in einem großen Laden gegangen, für seine Frau etwas zu kaufen. Und vor dem Laden stand ein Mann, der Schriften verteilte. Schriften sind sehr wichtig. Hier auf dem Büchertisch. Der Mann verteilte Schriften an jedem, der in diesem Laden reingang. Und dieser Geschäftsmann war bei dem und der Mann hat ihm gesagt, bitte nehmen Sie diese Schrift. Der Mann nahm die Schrift, wie üblich normalerweise ist, gefaltet, in der Tasche, vergessen. Aber im Flugzeug, viel Zeit, Sydney, London, stundenlang, hat die Schrift gelesen. Und die Schrift lautete, wenn du heute Nacht stirbst, weißt du, wohin du landen musst? Er hat die Schrift gelesen und hat Jesus Christus als Heiland und Herr angenommen und hat sie bekehrt. Ist Christ geworden? Durch diese Schrift? Geht in London am nächsten Sonntag, wollte er zum ersten Mal in seinem Leben eine Gemeinde besuchen, eine Baptistengemeinde. Und am Ende des Gottesdienstes sagt der Pastor, wer ein kleines, kurzes Zeugnis ablegen müsste, eine Erfahrung, bitte, jetzt ist die Zeit da. Aber kurz, 3-4 Minuten. Und der Mann, Geschäftsmann, kam und hat dieses Beispiel gegeben. Ich war in Sydney, habe ich eine Schrift bekommen, im Flugzeug gelesen, mich bekehrt und bin ich seit ein paar Tagen Christ geworden. Herrlich. Der Pastor hat das als sehr interessant gesehen. Ein Monat später, er ist in Karibik an einer Konferenz. Die Pastoren sind sehr zu den Konferenzen hier und dort engagiert. Und der Pastor erzählt an dieser Konferenz dieses Zeugnis von dem Geschäftsmann. Nach der Konferenz kommen zwei Missionaren und sagen zu dem Pastor, wir kennen diesen Mann in Sydney. Vor Jahren, wir haben Schriften von ihm bekommen. Und durch diese Schriften, wir sind zum Glauben gekommen, Missionaren geworden. Einige Zeit später geht dieser Pastor in Indien an einer Konferenz, erzählt das gleiche Beispiel. Da kommen zwei Indier. Und sie sagen, wir kennen diesen Mann. Vor vielen Jahren waren wir in Sydney, haben wir Schriften von diesem Mann bekommen. Und wir sind Christen geworden und Missionarin jetzt in Indien geworden. Und kommt der Pastor zurück und erzählt an diesen Geschäftsmann diese gleiche Geschichte. Und bei der nächsten Reise dieser Geschäftsmann, einige Jahre später in Sydney, hat gesagt, ich muss diesen Mann kennenlernen, der mir diese Schrift gegeben hat. Und geht in Sydney in eine Gemeinde und fragt, wissen Sie, vor einigen Jahren war ich hier und habe ich an dem und dem Laden einen Mann gesehen, er hat mir eine Schrift gegeben, durch diese Schrift bin ich zum Glauben gegangen. Wisst ihr zufälligerweise, wie der Mann heißt, wo er wohnt? Ich muss diesen Mann unbedingt besuchen. Ja, der ist sehr alt, der ist nicht mehr dort, aber wir wissen, wo er wohnt. Und ich habe ihn zu dem Mann gebracht. Und der Engländer fragt ihn: Lieber Bruder, können Sie mir erzählen etwas von Ihrem Leben? Und er erzählt: Ich war als Marineoffizier und war ich eine harte Bursche. Und habe ich zu meinen Soldaten sehr streng, manchmal brutal benommen, aber wurde ich krank. Und ein von diesen Soldaten, der ich am härtesten behandelt habe, hat mir immer wieder besucht, an meinem Krankenbett. Und dann habe ich ihn gefragt: Warum tust du das? Er hat mir gesagt: Ich bin Christ. Und aus Liebe zu dir möchte ich dir alles Gutes tun. Das hat mich zutiefst beeindruckt, was mir dieser Mann erzählt hat. Und dann habe ich gesagt und eine Gelübde von der Herr angelegt: Herr, wenn ich gesund werde, verspreche ich dir, dass täglich mindestens 10 Leute in meinem Leben, sogar solange ich am Leben bin, von dir informieren werden. Bin ich gesund geworden. Mein Marineoffizierdienst aufgegeben, zurück nach Australien. Und seit 40 Jahren verteile ich diese Schrift vor dem Laden. Haben Sie Echos gehört, dass durch deinen missionarischen Dienst, durch dieses Sehen, er hat gesehen, jemand zum Glauben gekommen ist? Er sagte: Nein, nie von jemand etwas gehört. Und dann hat ihm dieser Engländer von den Missionaren in Karibik, von den Missionaren in Indien, von hier und dort alles erzählt. Wie Menschen durch seine Mission, durch sein Sehen zum Glauben gekommen sind. Und durch diese Menschen noch weitere und noch weitere. Können Sie sich vorstellen, wenn dieser Mann, der inzwischen damals gestorben ist und von dem keine Inserat in die Zeitung gekommen ist, was in der Himmel mit ihm sein wird, dann kommen Tausende von Osten und Westen und zu dem Herrn Jesus Christus sagen werden: Herr Jesus, durch diesen Mann, wir sind zum Glauben gekommen. Dann kommt ein Mann aus Sowjetunion und sagt: Durch diesen Mann. Dann aus Amerika: Durch diesen Mann. Durch Sehen. Fundament, auf welchem wir bauen müssen. Und das letzte Fundament, auf welchem mein Christsein beruht. 1. Korinther 13. Was nützt mich, wenn ich den Herrn Jesus Christus kenne, sein Wort auswendig kenne, gute Taten tue, Mission treibe und keine Liebe habe? Paulus schreibt, was das bedeutet. Liebe. Auf welches Fundament mein Christsein beruht. Unbedingt müssen uns die Frage stellen: Wie stehe ich zu diesen Fundamenten? Und erst dann bekomme ich Klarheit, wie mein Christsein aussieht. Wir müssen diese Fundamenten, besonders die Liebe, auch dort praktizieren, wo wir gehasst werden, wo wir verfolgt werden. In der Richtung, wir haben ziemlich viele Beispiele, Erfahrungen, besonders von der kommunistischen Zeit, in der Zeit der Verfolgung. Ein Beispiel zum Beispiel, oder zwei Beispiele gebe ich. Mit der Verteilung des Wortes Gottes hatte ich und habe ich bis heute immer wieder Kontakten mit Polizisten, Straßenpolizisten, weil ich fahre zu schnell, sehr oft absichtlich, damit ich gehalten werde. Und dann kommt zu einem Gespräch mit den Polizisten. Zwei Beispiele. Einmal fahre ich in der Hauptstadt Sofia, wo ich wohne, mit dem Auto und wurde gehalten. Und kommt ein dicker Polizist zu mir langsam. Ich hatte damals an meinem Auto einen großen Kleber mit der Bibel. Wie die Bibel aussieht, Kleber auf dem Auto. Und er kommt zu mir und sagt: Guten Tag. Ja, wieder guten Tag. Papiere bitte. Und ich habe ihm meinen Führerschein, Fahrzeugbrief, alles drum und dran gegeben. Und er stellt mir die Frage, war irgendwo aggressiv: Du, bist du eine Sekte? Ihr wisst, was Sekte ist. Besonders dieses Wort ist äußerst aktuell in Bulgarien bis heute. Alle, welche nicht zu der Orthodoxie gehören, Protestanten, Katholiken, Moslems und so weiter, die sind in der Schublade der Sekten geworfen. Die sind alle Sektierer. Er hat den Kleber auf dem Auto gesehen, hat auf meinen Papieren den Namen unserer Mission gesehen, fragt mir: Du, bist du eine Sekte? Was könnte ich diesem Mann als Antwort geben? Und dann habe ich dieses Fundament mit der Liebe in Praxis umgesetzt. Nicht nur theoretisch, habe ich mit Freude und Strahlen habe ich: Herr Polizist, wissen Sie, was eine Sekte ist? Es ist sehr gut, wenn du keine Antwort hast, immer mit einer Gegenfrage das Gespräch weiterzuführen. Wissen Sie, was eine Sekte ist? Er ist irgendwo in Schwierigkeiten geraten und hat mir die folgende Antwort gegeben. Ich zitiere den Polizisten: Ich weiß es nicht, was das ist, aber es ist sehr gefährlich. Eine ganz liebe, naive, harmlose Antwort. Ich weiß es nicht, aber es ist sehr gefährlich. Das hat die Türe aufgetan. Bis zu dem Herz dieses Mannes. Ich habe gesagt: Herr Polizist, möchten Sie, dass ich Ihnen eine Bibel verschenke? Oh ja, sicher. Kofferraum auf, voll Bibel, bei mir ist immer so. Er hat sofort vergessen, warum er mich gehalten hat. Papiere zurückgegeben. Durch die Bibelvertellung bin ich sehr oft gerettet worden. Durch Strafkontrollen. Und ich habe ihm eine Bibel verschenkt. Und jetzt passt gut auf, was der Mann macht. Er sagt zu mir: Möchten Sie auch eine Bibel an meinem Chef verschenken? Viele Christen denken nur von sich selbst. Und ein Polizist denkt auch für seinen Chef. Ich habe gesagt: Wo ist der? Er sagt: Der steht 50 Meter weiter von uns. Ja, dann habe ich ihm gesagt: Ja, fragen Sie, ob er das will. Und der Polizist schreit im Zentrum der Hauptstadt Sofia auf die Straße: Herr Kapitän, hier werden Bibeln verschenkt. Möchtest du eine Bibel haben? Und der Kapitän kommt mit einem anderen Polizist langsam zu mir, sagt, ja, was ist hier los? Ich habe gesagt, ja, wissen Sie, der Herr Polizist hat mir gehalten und ich habe ihm eine Bibel verschenkt. Möchten Sie auch eine haben? Ja, sehr gern. Ich habe ihm auch eine Bibel verschenkt. Dann der andere Polizist, auch eine. Und dieser zweite Polizist sagt, lieber Herr, ich kenne Sie nicht, aber es war für mich ein Traum lebenslang, dass ich eine Bibel bekomme. Und ich wusste nicht, woher. Und jetzt kommen Sie und Sie verschenken mir eine Bibel. Ich verspreche Ihnen, jetzt gehe ich nach Hause zurück und werde ich mit meiner Frau und den Kindern die Bibel lesen. Und sagte, möge der Herr Sie segnen. Ein Polizist auf die Straße, wie ich dazu gekommen bin. Wie? Durch Liebe zu diesem Polizisten. Funktioniert. Und wie? Oder ein anderes Beispiel, und mit dem mache ich Schluss. Wir verteilen die Kinderbibel. Nachher werde ich heute Abend dafür auch etwas sagen. Und wir mussten mit meiner Frau sehr früh am Morgen in einer Stadt, eine muslimische Stadt in Südbulgarien, in der Nähe von Türkei, also Bulgarien grenzt an Türkei. Das ist die größte muslimische Stadt Bulgariens. In Bulgarien wir haben 18% Moslems. Den höchsten Prozentsatz in Europa. 18. Bulgarien, Deutschland hat 8,7. Hier in Deutschland. Wir haben 18. Bulgarien war 500 Jahre unter den Türken. Und seit der Zeit, nach der Befreiung, sind die Türken in Bulgarien geblieben. Und wir wollten in die Schule in dieser Stadt Kinderbibel verteilen. 350 Kilometer von Sofia. Und die Straßen bei uns sind nicht wie bei euch. Die sehen normalerweise wie die Mondoberfläche mit vielen Löchern. Und kann man nicht so schnell fahren wie bei euch. Und wir fahren gegen 3:30 von Sofia weg mit einem Nissan-Bus voll Kinderbibel, Bibel, Ethikbücher, Testament und so weiter. Und schon in Sofia an einer Strecke fahre ich zu schnell. Ich kenne die Strecke. Eine Begrenzung 50 und ich fahre über 100. Habe ich so früh in den Morgen, gibt es keine Polizisten. Und ich komme an eine Kreuzung und steht eine Polizistin, eine Dame und hält mich. Und kommt auf mich zu und sagt, was machen Sie? Habe ich gesagt, fahre. Ich fahre. Ja, aber wie? Und dann bin ich sofort zu Sie gekommen und habe gesagt, Entschuldigung, ich kenne diese Strecke zu genügend. Mindestens 2-3 Mal pro Tag fahre ich hierher. Aber wissen Sie, wir müssen nach, ich habe den Namen der Stadt genannt. Es ist bekannt im ganzen Land. Ich muss dorthin fahren und heute ist der letzte Tag für die Schule. Und wir möchten dort Bibel, Kinderbibel verteilen. Und sie sagt, Kinderbibel? Ich habe auch Kinder. Können Sie auch für meine Kinderbibel verschenken? Sie hat auch sofort vergessen, warum sie gehalten hat. Kinderbibel für ihre Kinder. Und dann sagt mir, für meine Kollegen, auch, er kam auch, Bibel, Kinderbibel für ihn. Sie hat mir gute Fahrt gewünscht und bin ich weitergefahren. Und komme ich von der Hauptstadt auf der Autobahn Richtung Istanbul. Das ist die Strecke. Und als ich an die Autobahn kam, steht an der Mitte der Fahrbahn, an der Autobahn, ein dicker Polizist so und hält mich. Und kommt langsam von mir zu und sagt, heute früh am Morgen kriege ich als Geschenk Kinderbibel und Bibel. Die Dame von der Polizeistelle per Radio ruft ihn an und sagt, jetzt kommt ein Nissan-Bus, halte ihn und du kriegst Geschenk Kinderbibel und Bibel. So funktioniert das. Also in der Richtung, ich kann Ihnen Beispiele und Erfahrungen, ermutigende Erfahrungen erzählen. Heute Abend, ihr werdet das mit Wort und Bild viele sehen, wie das bei uns funktioniert. Also es ist 17:45. Wir müssen jetzt unsere entsprechenden Vorbereitungen zum Speisenraum treffen. Und heute Abend setzen wir unsere Gedanken fort. Vielen Dank für Ihre Geduld.